Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich muss mich ja gar nicht vorstellen. Ich wurde ja gerade schon vorgestellt. Also das ist der Titel des Vortrags und ich dachte jetzt tatsächlich, gucken wir auf die Uhr, vielleicht halte ich es bei, man will jetzt auch nicht zu viel versprechen, 25 Minuten oder so, weil Sie wollen ja irgendwie auch diskutieren, habe ich gerade gemerkt. Und das ist ja irgendwie quasi unmöglich, wenn man hier eine einstündige Vorlesung macht. Also, ich habe mir überlegt, dass ich über dieses Thema in 5 Punkten sprechen würde, wobei die ersten 3 bis 4 so ein bisschen die politökonomischen Rahmenbedingungen abbilden, dessen, was ich als digitalen Kapitalismus beschreibe, und der letzte Punkt sozusagen ausleitend diese Frage der sozialen Innovation. Warum digitaler Kapitalismus? Warum benutze ich diesen Begriff und habe dieses Werbeblog-Buch hierzu auch geschrieben? Wenn wir über den Kapitalismus der Gegenwart nachdenken, dann ist das, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir es mit dem Aufstieg einer Handvoll extrem mächtiger Unternehmen zu tun haben, die insbesondere das zentrale Wachstumsfeld der letzten 20 Jahre, das kommerzielle Internet, praktisch unter sich aufgeteilt haben. Wir reden von Google, Apple, Facebook, Amazon. Logisch ist mittlerweile ja auch in die ins Alltagsverständnis eingedrungen, dieser Befund. Was wir verstehen müssen, ist, dass der Aufstieg dieser Technologiegiganten passiert vor dem Hintergrund einer säkularen Stagnationskrise, in die der Kapitalismus der OECD-Welt so ab den 1970er Jahren Stück für Stück geraten ist und die eben zu einer nervösen Suche nach neuen Wachstumsquellen geführt hat, die insbesondere immer wieder dann in verschiedenen Zyklen immer wieder sozusagen die sogenannten digitalen Technologien betroffen haben, insbesondere natürlich während des Dotcom-Booms, an den sich einige von Ihnen, glaube ich, noch sozusagen richtig lebhaft erinnern. Ich war in der Zeit ja Grundschüler, aber auch natürlich in den 2010er Jahren, in der die benannten Unternehmen eine ungemeine Machtkonzentration aufgebaut haben und, so würde ich argumentieren, zu so etwas geworden sind wie Blueprints, also Vorbildern für die breitere Restrukturierung des Kapitalismus. Das heißt nicht, dass alle Unternehmen werden wollen oder glauben, sie können genauso werden wie Google, Apple, Facebook, Amazon, aber doch, dass sie sich sozusagen in ihren Restrukturierungsversuchen an diesen Vorbildern orientieren. Und im Kern spielt dabei eben eine systematische Transformation von Akkumulationsmustern, also für diejenigen von Ihnen, die damit nicht täglich hantieren, Art und Weisen, wie man Geld verdient, ja, im Kapitalismus zusammen. Ich habe Ihnen dieses schöne Schumpeter-Zitat mitgebracht. Das wäre jetzt so ein Kandidat fürs Abkürzen, aber auf der anderen Seite will man ja immer irgendwie hübsch einsteigen. Also das Programm, mit dem man sich jetzt politökonomisch dieser Art von Situation nähern kann, kann man dem Monopolbuch beispielsweise von Schumpeter Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie entnehmen. Das ist also nicht der Silicon Valley Schumpeter der kreativen Destruktion und so weiter, diese schreckliche Popularisierung sozusagen. Da heißt es etwa, der beste Weg, um eine lebendige, wirklichkeitsnahe Vorstellung der industriellen Strategie zu gewinnen, ist tatsächlich der, dass man das Verhalten neuer Konzerne und industrieller Unternehmungen ins Auge fasst, die neue Güter und Prozesse einführen oder sonst einen Industriezweig teilweise oder ganz reorganisieren. Ja, das klingt doch sehr nach dem, was wir in Bezug auf diese Unternehmen in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Sie sind also so etwas, so geht quasi das Argument, wie eine Avantgarde des digitalen Kapitalismus, an der wir mögliche Trajectories, Entschuldigung, Trajekte, ja, gerettet, ablesen können. So, es ist wichtig zu verstehen, dass das Ganze stattfindet im Kontext einer systematischen Wachstumskrise, die ich gerade schon beschrieben habe und die eben erklärt, warum jetzt über Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Wellen, auch wirklich sozusagen massive Wellen von Risikokapital und andere Investitionen in dieses Feld gespült wurden. Der Take-off-Moment dieser Entwicklung ist zweifellos der Dotcom-Boom in den 1990er Jahren, während natürlich die Grundlagentechnologien vorher und so weiter und so fort. Aber die 1990er Jahre sind die Zeiten, der die erste massive Welle privatwirtschaftlicher Investitionen ins kommerzielle Internet stattfindet, in der dieser Raum sozusagen als ein kommerzieller Ort richtiggehend entdeckt wird, mit 2 dominanten Geschäftsmodellen, wissen Sie alle, Werbung und E-Commerce insbesondere. in der es massive Investitionen in Infrastruktur gibt, auf deren Basis dann nach dem Crash die Leitunternehmen expandieren können in einem Feld bereinigter Konkurrenz. Wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre guckt, oder sagen wir mal auf die Zeit bis zu den Börsengängen aus der zweiten Reihe, Uber, Lyft und so weiter, dann sahen die letzten 10 Jahre doch sehr aus wie so etwas wie ein zweiter Dotcom-Boom, in dem eben die Leitunternehmen des ersten, die sich aus dem ersten Boom heraus gerettet und dann sozusagen in dem freien Feld der Infrastruktur, in einem Feld, das von Konkurrenz bereinigt war, schnell und massiv gewachsen sind, zu Vorbildern für breite Investitionsdynamiken entwickelt haben. Das Ganze findet natürlich statt vor dem Hintergrund einer groben Verdopplung der globalen Geldmenge seit der Weltfinanzkrise von 2008-09 FF, hat was zu tun mit sozusagen den Bewältigungspolitiken dieser Zeit, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail auseinandersetze. Wir sehen in dem Zusammenhang eine massive Expansion vorbörslicher Investitionen, eine Explosion geradezu der Zahl von vorbörslichen Unternehmen mit einer Marktbewertung von über 1 Milliarde Euro, die berühmten sogenannten Einhörner. Wir sehen gleichzeitig, dass schon im Jahr 2018 81% der Unternehmen, die in den USA einen Börsengang wagten, noch nie Profit erwirtschaftet haben. Und Sie sehen die sozusagen Vexierbilder, die Schatten dieser Geschichte heute überall auf unseren Straßen, ne? Also die Essenslieferdienste, die anderen Teil der Gig-Economy, das sind alles Bereiche, die zum allergrößten Teil nicht mal annähernd profitabel sind und trotzdem sozusagen massiv Geld attraktivieren. 81%, das war auch genau der Prozentsatz auf der Höhe des Dotcom-Booms. Der zentrale Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass man daran ganz gut verstehen kann, dass eben jenseits der Leitunternehmen in der ersten Reihe die zweite Reihe doch tatsächlich relativ prekär ist, während sozusagen die Leitunternehmen aber ihre Dominanz sukzessive immer weiter ausbauen. Man kann fragen, warum eigentlich diese Art von spektakulären Spekulationen im kommerziellen Internet stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Und das Versprechen, und ich glaube, die Antwort darauf ist, dass dieses Feld mit einem bestimmten Versprechen verbunden ist, nämlich dem Versprechen eines spezifischen Akkumulationsmusters, einer spezifischen Art, Geld zu verdienen. Und das sieht ungefähr so aus. Das ist auch eine grafische Darstellung, die schlicht und einfach in dem politökonomischen Sinne das kommerzielle Internet abbildet. Wir haben es mit einem Feld zu tun, in dem einige wenige marktbesitzende, marktgleiche Unternehmen insbesondere Geld damit verdienen, dass sie die Marktfunktion übernehmen. Wie wird das üblicherweise thematisiert? Etwa als digitale Plattformlogik, als Transaktionsplattformen im Speziellen. Wir haben es natürlich mit nichts anderem zu tun, als zunächst mal privatisierten Marktplätzen, die zwischen Angebot und Nachfrage, dem Käufer eines Produkts bei Amazon und dem Verkäufer eines Dritthändlers, der auf Amazon handelt, vermitteln. Die sich aber dann Stück für Stück eben auch hinausentwickelt haben über diese bereichsspezifischen Plattformen zu im Grunde genommen Catch-all-Märkten, die man, wenn man sagt, wir haben es mit Systemen zu tun, die in gewisser Weise die Gesamtheit des Angebots versammeln und für die jeweiligen Teilnehmer, also uns als Konsumenten sozusagen, exklusiv über den Zugang zu uns exklusiv verfügen, dann haben wir es im Grunde genommen mit wirklich in einem sozusagen ganz alltagssprachlichen Sinne marktgleichen Unternehmen zu tun. Es ist der Markt als die abstrakte Kategorie sozusagen, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen, die hier privatisiert wurde. Und der Aufstieg von diesen zu solchen marktbeherrschenden oder eigentlich muss man ja richtigerweise sagen marktgleichen Stellungen, das zeigen diese Pfeile an, das wird gleich noch wichtig. Die folgt einer spezifischen Logik und zwar sozusagen gewinnt man Kontrolle über die Konsumentenseite von Märkten, man gewinnt immer mehr User und so weiter, indem man letzten Endes Konsum massiv subventioniert. Ihr Google-Konto kostet nichts, ihr Betriebssystem kostet sie im Grunde genommen nichts, wenn sie bei Android sind, ihre Google-Maps-Anwendung kostet sie nichts, wenn ich später mit einem Uber-Taxi zum Bahnhof fahren sollte, dann wird das bis heute eine massiv subventionierte Dienstleistung sein, mit der Uber kein Geld verdient. Wenn Sie sich Essenslieferungen für 1,50 oder sowas bestellen, also für die Transportkosten, dann sind das alles massiv subventionierte Preise, die nur dafür da sind, sozusagen Marktbesitz, Marktanteile zu expandieren. Und wenn man sich überlegt, wie so etwas überhaupt ökonomisch tragfähig werden kann, ja, dann ist diese Seite wichtig, dann müssen Sie in irgendeiner Art und Weise sozusagen Extraktionsstrategien auf der Angebotsseite dieser Märkte anlegen. Sie müssen zum Beispiel 30% von App-Entwicklern in Kenia und sonst wo für alle Umsätze, die Sie mit Ihren Anwendungen machen, nehmen, die Sie nur deswegen nehmen können, weil Sie den App-Store kontrollieren. Ohne den, der sozusagen das marktgleiche Outlet in diesem Zusammenhang ist. Oder 30% vom Kassenzettel eines Restaurants, wenn Sie ein Lieferdienst sind. Und diese, nennen wir es mal sozusagen das, was es ist, eine Marktteilnahmegebühr, diese Gebühr für überhaupt die Möglichkeit zur Teilnahme am Markt, die ist, hat sich als Daumenregel im kommerziellen Internet oft bei so ungefähr 30% eingependelt, geht aber in Bereichen, die weniger stark im Licht sind, wie sozusagen diese Unternehmen, auch in Richtung von 90%. Es gibt schöne Studien zur Online-Pornografie beispielsweise. Da haben Sie Märkte, die sind genauso organisiert, aber auf der Arbeitsseite, also Menschen vor Webcams oder sonst was, da werden bleiben letztlich 90% der Umsätze bei diesen, bei den marktbetreibenden Plattformen hängen. Wie gesagt, diese zunächst mal bereichsspezifischen Marktplätze haben sich in Form der großen fünf, in Form der Big Tech Unternehmen zu richtigen Catch-all-Märkten, also proprietären, in Privatbesitz befindlichen Märkten entwickelt. Und es ist einem nicht immer klar, wann immer Sie auf diesen proprietären Märkten oder wann immer wir auf diesen proprietären Märkten aktiv sind. Deswegen habe ich mal nur eine sozusagen vielleicht für manche kontraintuitives Interface mitgebracht. Das ist Google Maps. Wenn ich sozusagen eine Verbindung in Berlin suche und ich will mit dem ÖPNV fahren, ja, also Zugang zum Markt der geteilten Mobilität, kontrolliert hier in diesem Fall von Google und auch als Markt organisiert. ÖPNV und ungefragt kriege ich noch ein Google-eigenes Unternehmen angezeigt, Lime, also nicht wirklich Google-eigen, aber 400 Millionen investiert. Und ich kriege andere Konkurrenzunternehmen angezeigt, Taxidienste in dem Zusammenhang, die eine Marktteilnahmegebühr in Form von Werbung zahlen. Werbung ist auch nur eine Gebühr, um an dieser Art von Märkten teilnehmen zu können. Man könnte dieses Akkumulationsmuster stark zugespitzt, und Sie verzeihen mir sozusagen dieses Soziologisieren sozusagen, als privatisierten Merkantilismus beschreiben. Warum? Wir haben es natürlich letztlich mit Handels- und Infrastrukturmonopolen zu tun, nicht mit irgendwie Produktionsmonopolen. Es geht nicht um den einen Hersteller von Automobilen oder so in einem Markt, ne? Sondern es geht um Handelsmonopole, marktgleiche Handelsmonopole und ein Kapitalismus, der erste Kapitalismus, so muss man das sagen, den wir in Europa kennengelernt haben, war ein Handelskapitalismus, der sogenannte frühkapitalistische Merkantilismus. Also wir fahren mit dem Kanonenboot in ein noch kapitalistisch nicht erschlossenes Land und dann nehmen wir uns, was wir wollen. Ja, das ist sozusagen die Angebotsseite, der Zugriff auf die Angebotsseite dieser Märkte. Warum privatisiert? Weil die Profiteure des klassischen Merkantilismus die absolutistischen Fürsten waren, also der Staat. Während uns allen irgendwie, glaube ich, als Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser klar ist, dass man das für die Gegenwart schwierig wird behaupten können, in einer Welt, in der Amazon ständig negative Einkommenssteuer zahlt und so, ne? Ist das schwierig zu behaupten, dass der Staat der Profiteur dieser Entwicklung ist. Auf proprietären Märkten oder auf den Meta-Plattformen, wenn Sie das so nennen wollen, diese Meta-Plattformen haben spezifische Strategien der Sicherung der Marktfunktion ausgebildet. Man kann das analytisch kondensiert auf vier Punkte bringen. Der erste ist der Informationskontrolle. Sie kontrollieren die Datenflüsse, die auch innerhalb dieser Systeme stattfinden. Sie kennen das vielleicht von Shoshana Zuboff als sozusagen Thematisierung der Überwachung. Man muss nicht sozusagen dann blumig werden, wenn man über Behavioral Surplus und so ein Zeug redet und das als neue Wertquelle begreift. Ich glaube, was da zum allergrößten Teil passiert, wenn man auf die Erzeugung von Profiten guckt, ist schlicht und einfach, dass Daten eben eingesetzt werden, um Märkte zu gestalten. Um Zugang zu Märkten zu gestalten. Nur wer diese und jene Kriterien bringt, die ich sehr granular vermessen kann, kann überhaupt hier präsent sein. Um Preise auf Märkten zu gestalten, Konkurrenz so zu schaffen, dass sie den marktkontrollierenden Unternehmen nützt und letztlich natürlich auch eine relativ granulare Art von Leistungskontrolle zu erbringen. Diese granulare Art von Leistungskontrolle sehen Sie an einem Outlet dieser Märkte, etwa in der Gig-Economy, also bei den Essenslieferdiensten und so weiter, sehr gut in diesen App-basierten Kontrollsystemen. Das ist Leistungskontrolle. Leistungskontrolle basierend auf solchen Systemen sind aber auch die Vorschriften, die Amazon seinen Lieferanten macht. Ja? Oder Apple den Drittanbietern in App-Stores und so weiter. Ist das Ganze, ne, wenn man von Kapitalismus spricht, liegt das ja manchmal nahe, in irgendeiner Art und Weise systematisch als eine Quelle sozialer Ungleichheit zu verstehen? Ich glaube ja, und ich glaube, in zweifacher Hinsicht ist das der Fall. Der erste Punkt dabei ist, stellen Sie sich eine Ökonomie vor, die nach der Logik des kommerziellen Internets funktioniert. Das ist eine Welt, in der wenige marktbesitzende Unternehmen 30% der Umsätze, die in Märkten stattfinden, der Ökonomie schlicht und einfach entziehen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass auf der Produzentenseite dieser Märkte, also bei da, wo der Faktor Arbeit angesiedelt ist, 30% fehlen. Nichts anderes bedeutet es. Und in dieser simplen Arithmetik folgt daraus natürlich, dass diese Umsätze nicht zur Verteilung in Löhnen, nicht zur sozusagen für gewerkschaftliche Ansprüche und so weiter zur Verfügung stehen, weil sie ja überhaupt nicht mehr bei diesen Unternehmen landen. In dieser Hinsicht, man könnte das sozusagen einen Mechanismus der Rentenextraktion nennen, ist also diese Logik eine Triebfeder sozialer Ungleichheit. Eine zweite Triebfeder, ich glaube, da wird Heiner Heiland, der da hinten sitzt, später noch sozusagen schöne Dinge auch aus der Empirie berichten. Ich halte es deswegen verhältnismäßig kurz. Eine zweite Triebkraft ist sozusagen die Tatsache, dass die Kontrolltechnologien, die ich Ihnen beschrieben habe, als Kontrolltechnologien für die Konsumenten und für die Produzentenseite dieser privatisierten Märkte, im Grunde genommen zum Vorbild geworden sind für das, was in der Soziologie etwa als algorithmisches Management von Arbeitskraft beschrieben wird. Ja? Also die Informationskontrolle von Marktteilnehmern übersetzt sich in der Arbeitswelt sukzessive. Die Gig-Economy ist dann nur der sozusagen prototypische Fall in das Tracking, das konstante Tracking von Beschäftigten. Die Zugangskontrollen zu Märkten übersetzen sich in datenbasierte Rankings, die entscheiden, ob man auf Plattformen überhaupt noch dabei sein kann. Fliegt man bei Uber raus als Fahrer, bei einem Rating unter 4, irgendwas und so weiter und so fort. Die übersetzen sich in eine bestimmte Form von Preiskontrolle als Lohnkontrolle. Wenn Sie das im Detail interessiert, erzähle ich Ihnen das später nochmal genauer. Etwa in einem Fall, der in der Süddeutschen Zeitung vor 1,5 Jahren relativ breit reportiert wurde, zu einer Studie, die ich bei Zalando gemacht habe. Und unter dem Strich sehen wir eben, wie sozusagen Informationsasymmetrien, die auf der Basis von Informationskontrolle umgesetzt werden, zunehmend zur Leistungskontrolle in der Arbeitswelt verwandt werden und damit natürlich auch zu potenziellen Mitteln der Exklusion, der Lohnunterdrückung und der Intensivierung von Arbeit werden. So viel also die Diagnose, aber ich habe Ihnen ja auch irgendwie was von sozialen Innovationen versprochen. Und wenn man in der Soziologie über soziale Innovationen, also über irgendwie Chancen von solchen Sachen nachdenkt, dann tut man das meistens auf der Basis von Theorien sozialer Konflikte. Man hat so die Idee, damit es besser wird, müssen sich die Leute irgendwie ordentlich streiten. Vorbild ist da zum Beispiel der Kapital-Arbeits-Konflikt, der dazu geführt hat, dass wir sozusagen durch seine Institutionalisierung eine Besserstellung der Arbeitnehmenden und so weiter und so fort erreicht haben. Dem gefolgt, also dieser Logik von des Klassenkonfliktes, des Arbeitskonfliktes, sind historisch vor allem die neuen sozialen Bewegungen, also etwa die Umweltbewegung, die neue Themen auf die politische Agenda gesetzt hat, die auch zu einem Stück weit sozusagen verwirklichen konnte. Und dementsprechend richten sich die Hoffnungen auf soziale Innovationen in der Soziologie sehr oft im Grunde genommen auf soziale Bewegung und soziale Mobilisierung. Und die Hypothese, die ich behaupten würde, von der ich behaupten würde, dass sie von meiner Analyse nahegelegt wird, ist eben die, die Sie hier lesen können, nämlich, dass trotz partieller Mobilisierung, ich will das gar nicht kleinreden oder gar bespötteln, um Himmels Willen, ich bin da voll auf der Seite natürlich der Gegenmobilisierung, aber ich würde doch sagen, man muss nüchtern anerkennen, dass trotz partieller Mobilisierung eine breite soziale Bewegung gegen den digitalen Kapitalismus, jedenfalls als die Form, die ich Ihnen beschrieben habe, unwahrscheinlich ist. Warum? Wenn das die kondensierte Form der politischen Ökonomie des digitalen Kapitalismus ist, dann übersetzt sie sich im Grunde genommen in diese Art von Konfliktformel. Der digitale Kapitalismus ist ganz sozusagen analytisch zusammengefasst eine Allianz von Konsumenten und Kapital gegen den Faktor Arbeit. Sie können sozusagen die Benefits der auf der Konsumentenseite, die Sie hier sehen, durch Subventionierung nur erreichen, wenn Sie am Ende des Tages sozusagen verstärkte Extraktionsstrategien beim Faktor Arbeit ansetzen. Jetzt sind wir natürlich alle irgendwie Konsumenten und Arbeit zugleich. Das heißt, Sie haben es im Grunde genommen, so würde ich zumindest behaupten oder erklären, warum wir bisher keine massiven Mobilisierungen gesehen haben gegen diese Art von wirtschaftlicher und auch ja politischer Machtkonzentration. Wir haben es letztlich mit der Nichtunterscheidbarkeit von Konfliktgruppen zu tun und damit mit einer gewissen Blockierung dieses Konfliktes, ne? Weswegen Sie diese Unternehmen dann problematisieren, öffentlich, erfolgreich, wenn es um die Demokratie geht, aber nicht, wenn es um den Kapitalismus geht. Aber es gibt natürlich soziale Konflikte im digitalen Kapitalismus, nur sind es eben zum allergrößten Teil Elitenkonflikte. Der Kollege hat das so ein bisschen schon, der vor mir sprach, hat das so ein bisschen schon angerissen, das Thema. Wir haben natürlich etwa über die Datenschutzgrundverordnung einen Konflikt gesehen über einen europäischen Rahmen digitaler Rechte, wie auch immer man das jetzt beurteilen mag. Wir sehen im Kontext der sogenannten neuen Industriepolitik, mal sehen, was die FDP jetzt mit der machen wird in der Ampel, aber sozusagen zumindest bis jetzt, einen neuen politischen Drive in der digitalen politischen Ökonomie. Wir sehen das ganze Konfliktfeld der digitalen Geopolitik, das sich etwa über diesen sonderbaren Begriff der digitalen Souveränität operationalisiert. Wir sehen aber vor allem, und das finde ich jetzt besonders interessant, weil es mir an die entscheidenden Schnittstellen, Nahtstellen der Machtverhältnisse zu gehen scheint. Wir sehen vor allem, dass es ein verstärktes Engagement gibt, vor allem oder primär auf europäischer Ebene, zu so etwas wie einer Politisierung des Marktes. Über, um mal einen eher etablierten, neoliberalen Begriff zu benutzen, im Sinne von eben politischem Marktdesign. Im Kontext insbesondere natürlich des Digital Markets Acts, den Sie ja möglicherweise auf dem Schirm haben, aber auch im Kontext des Digital Services Act, der hier falsch geschrieben ist, des kommenden Data Act und des Data Governance Acts. Wir können da gerne im Detail drüber reden. Ich schaue, dass ich langsam so mich Richtung Ende bewege. Wir können da gerne im Detail drüber reden. Ich glaube, wenn man das jetzt nicht erstmal im Detail auseinander nimmt, sondern fragt, was ist der gemeinsame Nenner dieser Geschichten, dann ist es in der politischen Diskussion, glaube ich, die Tatsache, dass sie einen gemeinsamen Leitbegriff teilen, und das ist dieser ominöse Leitbegriff der digitalen Souveränität. Wenn man das also verstehen möchte, dann stellt sich, glaube ich, in der Folge die Gretchenfrage, was zum Teufel damit eigentlich gemeint sein soll. Über wessen Souveränität sprechen wir denn empirisch, wenn wir über digitale Souveränität sprechen? Und ich glaube, das können Sie sich in gewisser Weise auf der Basis des bisherigen Vortrags schon ein Stück weit denken. Ich glaube, wir sprechen etwa beim Datenschutz primär über die Souveränität von Konsumenten. Und wie gesagt, ungeachtet der Tatsache, für wie effektiv wir das halten und so, ne? Aber es geht grundsätzlich sozusagen erstmal um Konsumenten, es geht nicht um Arbeitende. Dabei ist Arbeitskontrolle, wie ich versucht habe, Ihnen zu zeigen, datenbasierte Arbeitskontrolle natürlich vielleicht das entscheidende Konfliktfeld des digitalen Arbeitskonfliktes. Wir reden über Unternehmen statt über öffentliche Güter. Denken Sie etwa an die Cloud-Initiativen in Deutschland, Gaia X und so weiter. politisch gebrokert, aber dann so schnell wie möglich privatisiert, ne? Klar. Wir reden über private statt über öffentliche Infrastrukturen. Denken Sie an das Google Maps Beispiel und die Tatsache, dass wir hier ein Marktinterface eines privaten Unternehmens haben, über das wahrscheinlich die meisten Leute in meinem Alter und darunter Zugang über den ÖPNV gewinnen. Ja. Und wir haben es eben insbesondere zu tun mit Versuchen von politischem Marktdesign, die man im Kern vielleicht als so etwas wie einen den Versuch eines gegenhegemonialen Neoliberalismus beschreiben könnte. Also Marktdesign ja, das geht auch in liberalen Theorien, aber bitte keine Ziele bei der Gestaltung dieser Märkte implementieren, die über die neoklassisch verbürgten Ziele von Märkten hinausgehen. Wettbewerb, Machtzerstreuung durch die Horizontalisierung von Märkten, Wachstum, Konkurrenz. Das sind natürlich die Paradigmen, unter denen dieses politische Marktdesign verfolgt wird. Und in der Konsequenz lässt sich dieser soziale Konflikt, glaube ich, letztlich als ein Elitenkonflikt möglicherweise zwischen wirtschaftlichen und politischen Eliten beschreiben, was für sich natürlich extrem interessant ist, gleichwohl vielleicht keine breite Emanzipationsperspektive bildet. Und sicherlich auch zu einfach ist, denn natürlich amalgamieren politische und wirtschaftliche Interessen auch in Europa. Man hat so die Vorstellung, vielleicht besser macht, dass das SAP macht, als dass es Google macht und so. Ne? Also rein politische Eliten haben wir hier natürlich auch nicht am Werk. So. Die Alternative auf Basis dessen, was schon begonnen ist, oder die Möglichkeiten auf Basis dessen, was schon begonnen ist, wenn Sie nicht sozusagen Luftschlösser bauen wollen, wir zerschlagen jetzt Amazon und so, ne? Wie sollen wir das denn machen? Ne? Also so, das, wenn Sie das nicht wollen, sondern wenn Sie da pragmatisch drüber nachdenken wollen, ist, glaube ich, dass man politisch beginnen muss über digitales Marktdesign zum Zweck und für zivile Souveränität nachzudenken. Das Leitbild von so einer Art von Marktdesign, politischen Marktdesign statt privatisierten Marktdesign, ne, was ich als Kern des digitalen Kapitalismus beschrieben habe, wäre der Bürger, die Bürgerin statt der Konsumenten. Das Leitfeld müssten, glaube ich, zunächst insbesondere die öffentlichen Güter sein, statt halt eben der Konsumentenmärkte, wo es um die Rationalisierung und Intensivierung von Konsum eben geht. Und wenn man das so betrachtet, dann ergeben sich zwei, sicherlich mehrere, mehr als zwei, aber mindestens zwei, glaube ich zumindest, interessante Perspektiven. Nämlich einerseits die Implementierung von sowas wie ökologischem Marktdesign in digitalen Märkten und auf der anderen Seite Strategien den öffentlichen Gütern, die man vielleicht am ehesten als so etwas wie einen Plattformkommunalismus beschreiben könnte. Dazu abschließend noch drei Wörter. Ökologisches Marktdesign. Nur, dass Sie verstehen, vor welchem Hintergrund ich eigentlich darüber spreche. Die EU befindet sich momentan mitten im größten Marktgestaltungsprozess seit dem Binnenmarkt. Mit den beschriebenen Policy-Strategien, DMA, Data Act, Data Governance Act und so weiter. Sie schiebt parallel das größte transformationsorientierte Konjunkturpaket ihrer Geschichte an. Den Corona-Wiederaufbaufonds. 750 Milliarden Euro. Ein Drittel davon. Nee, nur mal die deutsche KI-Strategie, 3 Milliarden Euro, ne? 750 Milliarden Euro. Ein Drittel davon für Digitales, ein Drittel für Nachhaltigkeit. Und das Ganze hat quasi per Default überhaupt nichts miteinander zu tun. Also die Gestaltung sozusagen der Digitalisierung und die ist halt so, ja? Das ist in gewisser Weise schon geradezu absurd, ja? Wenn man darüber nachdenkt, dass sozusagen der Staat oder in dem Fall die EU natürlich auch irgendwie sich demokratischen Zielen wie der Nachhaltigkeitstransformation und so weiter verpflichtet hat. Stattdessen könnte man darüber nachdenken, wie man Nachhaltigkeitsziele direkt im politischen Marktdesign verankert, etwa indem man von einem Kapitalismus der Personendaten zu einem Kapitalismus der Umweltdaten gelangt, zur Gestaltung von Märkten auf der Basis, der manipulativen Gestaltung auf der Basis von Konsumenten- und Produzentendaten zu einer Gestaltung auf der Basis von Umweltdaten, die die Internalisierung von externen Kosten dieser Märkte, also Umweltkosten insbesondere, betrifft, um eben die als echte Kosten in Märkten einzupreisen und zum Beispiel, nur zum Beispiel, wenn Sie sich einen digitalen Güterpass vorgeschrieben für jedes Produkt vorstellen, damit zum Beispiel zirkuläre Wirtschaftsweisen möglich macht, die heute überhaupt nicht möglich sind, weil sie nicht wissen, was in den Produkten wo, wie verbaut ist, welche Materialien und so weiter und so fort. Also das nur als ein ganz kleines Element dieser Geschichten. Und die zweite Strategie betrifft das, was man eben, wie gesagt, im Bereich der öffentlichen Güter möglicherweise als Plattformkommunalismus beschreiben könnte. Ich mache das jetzt ganz kurz. Die großen Technologieunternehmen expandieren natürlich massiv im Bereich der öffentlichen Güter. Das tauchte so quer während des Vortrags immer schon auf in die Mobilität, also auch in die öffentliche Mobilität, in den Gesundheitsbereich, in die Bildung, ins Wohnen, über Immobilienplattformen beispielsweise, und in die Nahversorgung. Und in der Folge befinden sich die aber durchaus bestehenden öffentlichen Plattforminitiativen im Grunde genommen in einem Zangengriff der Privatisierung. Also kommunale Unternehmen, etwa in Berlin die BVG mit ihrer eigenen Plattform Yelby, ihrer eigenen Mobility-as-a-Service-Plattform Yelby, befindet sich sozusagen im Zangengriff zwischen privaten Plattformunternehmen, Google Maps, die ebenfalls diesen Markt wollen und die nur als Fußnote von der BVG wegen Open Data mit Daten beliefert werden müssen. Die BVG kriegt aber keine Daten von Google zurück. Ne? Also die müssen ihre Konkurrenz sozusagen fördern, damit die öffentlichen Güter systematisch ausbluten. Und auf der anderen Seite privaten Softwarezulieferern, denn das ist Ihnen natürlich allen klar, die Vorstellung, dass irgendein öffentliches Unternehmen eine digitale Plattform baut, ist ja sozusagen, also da muss man sich auf den Boden schmeißen und den Bauch vor Lachen halten. Ne? Zumindest als Berliner. Weil in München ist ja alles ein bisschen besser, aber ne? So. Sie haben den Fachkräftemangel in der Verwaltung, der begünstigt massive Herstellerabhängigkeiten. Wir gucken uns in Forschungsprojekten solche Plattformen an und Sie haben Situationen, da ist das öffentliche Unternehmen in der Rechtspflicht für die Daten, die da abgewickelt werden, und kann noch nicht mal auf diese Daten zugreifen. Ist nicht in der Lage, das zu tun, weil der private Dienstleister geht nicht, wir kümmern uns da nur so. Was wäre ein Gegenmodell? Ganz knapp, ein Gegenmodell für diese Art von Plattformkommunalismus wäre so etwas wie, wir haben das mal bei uns an der Professur, das ist jetzt vor allem von meinem Mitarbeiter Dominik Pietron, den Public Stack genannt. Sie müssten über Interface Design im Sinne von Public Interest Design, jetzt mache ich wieder das, was Sie, aber kann ich jetzt gerade nicht mehr ändern, Sie müssten über die Entwicklung von Algorithmen nach Open Source Logik verstärken in öffentlichen Gütern natürlich das so betreiben. Sie müssten brauchen sicherlich spezifische Datentreuhändermodelle auf der Serverebene und sie brauchen zentral natürlich bei den Schnittstellen sozusagen Standardisierungsmaßnahmen, um Interoperabilität zu ermöglichen. Wie kann das gelingen? Das ist jetzt die letzte Folie, dann habe ich irgendwie sowas wie 35 Minuten oder so geredet. Zentral ist natürlich, dass das Vertrauen der Bürger in demokratische Datenverwaltung und algorithmische Transparenz, glaube ich, im Bereich der öffentlichen Güter, im Bereich von öffentlichen Unternehmen vielleicht eher herzustellen ist als im Kontext der Datenkraken des digitalen Kapitalismus. Gleichzeitig sind gewisse Vorteile gegeben wegen der Tatsache, dass natürlich kommunale Anbieter auch Wettbewerbsvorteile durch lokales Wissen, lokale Netzwerkeffekte in der Mobilität, zum Beispiel in ÖPNV als Rückgrat, ja, der geteilten Mobilität in der Stadt, verfügen. Man muss natürlich Vendor-Login-Strategien von Softwareherstellern durch kooperative Open-Source-Entwicklungen begegnen und versuchen, die damit zu durchbrechen. Eine Option ist natürlich auch öffentliche Bürgernähe durch partizipativere Entscheidungsverfahren in der Entwicklung, im Ausbau und der Pflege dieser Plattformen zu ermöglichen. Ich denke, das ist hier irgendwie der richtige Ort, um das auch zu sagen. Im Kontext der Machtungleichgewichte, die wir in dieser Konstellation natürlich haben, ist das Erkennen der digitalen Zivilgesellschaft als Ressource für wie auch immer kleine Chancen auf so etwas wie einen Plattformkommunalismus und alternative Modelle, glaube ich, essentiell. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diese erhellende Analyse der politischen Ökonomie, die eben hinter dem Ganzen steckt, sage ich mal. Vorab, um sozusagen auch die digitalen Kommentare hier zur Geltung zu lassen, es gibt einen Kommentar von Neurotic.in zum Thema. Es gibt noch einen kleinen Lektüretipp zum Thema Beginn des Kapitalismus in Europa, Lacan und die kleine Hexe. Link dazu auch im Pad. Als nächstes würde ich dann sonst mal fragen, ob es direkt Fragen hier im Publikum gibt. Zwei Fragen nehme ich jetzt gerade mal auf. Ich bringe mal das Mikro, genau.
Ja, Martin Schmidt von der TU Darmstadt. Vielen Dank für den schönen Vortrag und ich habe auch das Buch mit großem Interesse gelesen. Und die Theorie, dieses theoretische Modell, was Sie aufbauen vom digitalen Kapitalismus, ist, finde ich, sehr gut gelungen. Ich würde trotzdem an ein paar Stellen Fragen nochmal, also an ein paar Stellen Fragen stellen, wie man das nochmal ein bisschen verkomplizieren müsste oder könnte. Und zwar würde ich Sie bitten, einfach nochmal zwei Faktoren mit einzubeziehen oder zu kommentieren, wo das in Ihrer Theorie Platz hätte. Das wäre, ich fange jetzt mit dem letzten Punkt an. Sie haben hier unten links den Chaos Computer Club auf Ihrer letzten Folie schön aufgeführt. Ich finde es spannend, dass Sie bei den Gegenbewegungen oder den neuen sozialen Bewegungen vor allem auf die Ökologie Wert gelegt haben. Und wenn ich das jetzt mal zuspitze, wir sind ja hier beim Pfiff, ich spitze das mal zu, Sie würden argumentieren, dass die soziale Bewegung oder zumindest die politische Partizipation, das politische Engagement der HackerInnen verloren war. Weil sie letztlich in diesem größeren Entwicklung des digitalen Kapitalismus verloren haben. Das wäre, glaube ich, so habe ich es jetzt verstanden, aber ich würde Sie einfach bitten, das besser sozusagen einzuordnen. Die zweite riesige Frage ist natürlich China. Man hat hier ein ehemals sozialistisches System, was inzwischen kapitalistische Elemente aufgenommen hat. Ich finde hier auch gerade diese längere Perspektive interessant. Das Kanonenboot, was Märkte freigeschossen hatte, schoss letztlich China frei. Und heute haben wir aber gerade mit eben China als massiven Player wir haben einen Player, der sich nicht so einfach mappt auf das, was Sie unter digitalen Kapitalismus hier beschrieben haben. Und mich würde super interessieren, wie Sie das sozusagen für sich dort einordnen.
Soll ich gleich oder sammeln wir? Gleich. Ja, super Fragen. Ich freue mich darüber. Also, ich fange mal hinten an. Wahrscheinlich habe ich Ihre Frage in dem Sinne richtig verstanden, dass Sie sozusagen in Bezug auf China sagen würden, der Aufstieg Chinas ist doch nicht primär der Aufstieg des digitalen Kapitalismus oder sowas. Und so würde ich das auch beschreiben. Also mal sozusagen analytisch gesprochen. Sie müssen natürlich in der soziologischen Theoriebildung, können Sie unterscheiden zwischen sowas wie Zeitkapitalismen, die wollen dann immer das Ganze abbilden, diese Art von Theorien, also Frühkapitalismus, Hochkapitalismus, Spätkapitalismus wäre so ein Angebot für die Gegenwart. Und in dem Spätkapitalismusbegriff sind die anderen Kapitalismusbegriffe, also so Aspektkapitalismen, kommunikativer Kapitalismus, digitaler Kapitalismus, kognitiver, sind da drin als Teilaspekte aufgehoben. Ich habe dieses Schumpeter-Zitat und dieses Programm am Anfang deswegen versucht, wirklich zu explizieren, weil das eine ganz andere theoretische Bewegung ist. Es ist der Versuch, sozusagen Avantgarden zu erkennen, um durch die Extrapolation von bestimmten Entwicklungen ein Bild von der möglichen Zukunft zu gewinnen, die in dieser Radikalität, jenseits des kommerziellen Internets, durch all die Vermischungen mit dem Industriellen und so weiter, natürlich nicht eintreten wird, aber sie werden diese Elemente da in unterschiedlicher Form neu sortiert wiederfinden. Das ist wahrscheinlich, also in der Hinsicht ist nicht nur China, nicht nur mit dem zu beschreiben, was ich hier beschrieben habe, Aber man kann die Frage ja auch nochmal, nicht nur China nicht, sondern auch der Rest der OECD-Welt nicht und so weiter, also die OECD-Welt nicht und so weiter. Man kann natürlich die Frage auch so verstehen, ich denke beides war bei Ihnen wahrscheinlich angelegt, dass das Verhältnis von politischer Kontrolle und Privatisierung in China ein anderes ist. Und das ist es ganz zweifellos. Ich nehme das auch in dem abschließenden Kapitel in dem Buch auf und versuche das typisierend zu bündeln. Es ist seitdem noch mal eine Menge passiert. Also sie haben strukturähnliche Unternehmen natürlich in China. Sie haben strukturähnliche Unternehmen zu denen, die ich beschrieben habe, auch in der einzigen halbwegs eigenständigen Peripherie des digitalen Kapitalismus in Russland oder im Russnet. Aber gleichzeitig ist der politische Zugriff ein anderer und das haben wir ja in den letzten Monaten in China massiv gesehen. Also das ist einfach diese ganze europäische Geschichte, die auch der Kollege vorher im Grunde genommen ja bespielt hat, dass wir das eben über Fragen des Rechts machen, als Rechtsgemeinschaft und so und dann muss man irgendwie schlucken, dass das alles halt painfully slow ist und so und immer zu spät kommt und so und das ist irgendwie ein Problem. Deswegen haben wir jetzt irgendwie mitlaufende Regulierung im DMA zum Beispiel als Strategie mit drin. Das ist da natürlich anders. Aber es ist auch irgendwie interessant. Also ich bin um Himmels Willen kein China-Apologet, aber diese ganze Perspektive, ich meine, was die gemacht haben vor ein paar Monaten ist, die haben einfach den kompletten privatisierten, plattformisierten Teil des Bildungssystems verboten. Nein, das ist ein öffentliches Gut. Das machen wir. Und das ist natürlich nicht, da stehen natürlich nicht dieselben Interessen dahinter, mit denen wir sympathisieren würden. Aber es ist doch irgendwie ein Fenster dahin zu sehen, dass sowas schon durchaus möglich ist. Ne? Ich weiß nicht, die Hackerfrage, ich glaube, ich bin irgendwie in diesem Raum nicht der Richtige, um die zu beantworten. Ich glaube, das können andere hier besser und vielleicht ist das auch die beste Antwort zu sagen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber natürlich würde ich jetzt nicht sagen, die regieren jetzt die Welt. Nee, klar, das tun die nicht. Und insofern, wenn man sagt, diese Art von Freiheit und so, die war das Ziel, dann ist das natürlich vorbei. Ja, also das ist klar. Und die Ökologie halte ich deswegen für wichtig, weil sie in gewisser Weise in diesen politischen Debatten, die wir haben, sowas wie einen Judo-Move möglich macht. In der politischen Narration. Sie können sagen, wir machen doch sowieso Marktdesign. Ihr habt euch doch schon dafür entschieden. Ihr habt verstanden, wir haben es beim digitalen Kapitalismus im Kern mit einem Problem der digitalen Marktgestaltung zu tun. Und da kommt jetzt dieses, wenn man so will, ordoliberale Idee zurück. Das ist eigentlich, ist es eine Aufgabe des Staates, neutrale Märkte zu schaffen. Neutrale Märkte wohlgemerkt. Ja, und man sagt, jetzt gestaltet ihr schon Märkte. Auf welche Ziele haben wir uns denn schon verständigt? Auf welche demokratischen Ziele haben wir uns denn schon verständigt, die wir auch in diese Form von Marktdesign implementieren könnten? Wir machen das in Policy Papers etwa als sozusagen Intervention in diese Gesetzgebung bei uns an der Professur. Ne? Also das ist auch, sage ich jetzt nicht reine Theorie, wir versuchen das auch irgendwie da zu platzieren.
Vielen Dank. Eine weitere Wortmeldung haben wir noch hier. Wenn noch jemand möchte, dann jetzt melden, weil dann ja, wird's knapp.
Sie haben ja gesagt, dass es so eine Blockierung gibt, weil es auf der einen Seite eine Allianz gibt zwischen Kunden- und Plattformanbietern und auf der anderen Seite die Arbeit. Das würde mich nochmal interessieren, weil ja doch der Zusammenhang, also ich als Konsument und als Arbeitender, der Zusammenhang Seiten verschleiert. Ja? Also auf der Seite der Konsumenten, indem ich ja auf dem Handy nicht mit dem Unternehmen Amazon sozusagen als Unternehmen wahrnehme, sondern als technische Anwendung, als ein Programm. Also diese ganzen Anbieter, dieses Google tritt mir sozusagen nicht als Unternehmen gegenüber, sondern als auf der Konsumentenseite als ein Programm, eine Anwendung, ja, also als ein technisches Artefakt. Auf der arbeitenden Seite wird es quasi, was die Plattformökonomie, also die, ich sage immer, die Zuhälterökonomie angeht, ja, als existenzielle Unausweichlichkeit sozusagen Notlage verschleiert und in großen Unternehmen als quasi naturgesetzliches Verhältnis. Und wie sehen Sie da sozusagen diese Wirkungsweise, dass sich das gegenseitig blockiert? Weil für viele Kollegen zum Beispiel von mir ist dieser Zusammenhang einfach überhaupt nicht präsent. So.
Ja. Auch nicht sammeln, ne? Ja, verstehe ich. Ist ein guter Punkt und sozusagen fragt im Grunde genommen ja nach Kleingeld. Also eine Art von Kleingeld für diese Blockade. Also zunächst mal ist natürlich diese Diagnose erstmal dafür da, was zu erklären, was man sieht, nämlich dass man nichts sieht in Bezug auf sozusagen diese Art von Mobilisierung. Während es ja durchaus historische Vorbilder gäbe, auch Unternehmensmacht durch soziale Mobilisierung und so zu attackieren. Und ich glaube, also ich würde das so beschreiben, wenn wir an diese Unternehmen denken, wenn wir an die historische Situation denken, in der sie aufgestiegen sind und in der sie noch heute aufsteigen, dann ist es eine, die eben vor dem Hintergrund der Wachstumsschwäche eines sozusagen postindustriellen OECD-Kapitalismus sich abspielt und in dessen Kontext, im Kontext dieses sozusagen postindustriellen Kapitalismus, haben sie in der OECD-Welt en gros eine Situation der Lohnstagnation gehabt. Das trifft nicht auf jede Zeit, in jedem Land gleichermaßen zu, aber es ist doch in gewisser Weise eine gute Erklärung dafür, finde ich, warum in dieser Zeit ausgerechnet Unternehmen zu den mächtigsten Unternehmen der Ökonomie werden, die im Kern auf die Subventionierung von Konsum setzen. Die sagen, wir machen das möglich und es kostet sogar nichts, ne, oder weniger als es müsste. Und ich glaube, das ist so ein das ist ein denkbarer lebensweltlicher Link, ne, zu denen, also sozusagen, warum soll ich Google angehen? Was haben die mir jemals getan? Das ist der einzige Laden, wo es nicht teurer wird, um es mal so zu sagen, ne? Ja, also so vielleicht. Ne?
Wir haben noch eine Wortmeldung, vielleicht nehme ich dann zwei Fragen zusammen und dann geht's weiter.
Jeff Bezos hat kürzlich gesagt, er zieht sich jetzt aus Amazon zurück, weil auch dieses Unternehmen irgendwann an seinem Ende angelangt sein wird. Und ich interpretiere das so, dass er die wesentlichen Eigenschaften unseres Kapitalismus erkannt hat, dass es nicht nur auf die Gewinne ankommt, sondern auf die ständige Steigerung, also auf das Wachstum und dass ein Markt irgendwann halt kein Wachstum mehr hergibt, weil keine Zuflüsse mehr sind. Jetzt wäre also die Frage, wohin fließt das Kapital praktisch aus den Unternehmen, die dann am Ende angelangt sind und sich mehr oder weniger dann für die Anleger nicht mehr rentieren und die ihr Geld rausnehmen.
Danke, dann noch eine zweite kurze Frage.
Ja, ich habe diese drei, die Folie mit den drei Kreisen im Kopf. Also links der Konsument, in der Mitte die Plattform und rechts die Arbeit. Und Sie hatten ja diese Gleichung mit dem Konsument plus Plattform gegen die Arbeit. Für mich ist es ja im Grunde genommen so eine Art Konsumentenkannibalismus. Wir fressen uns selbst auf. Ich glaube aber, wir wissen nicht, wie man das in der Breite klar machen kann, dass das Problem so ist. Haben Sie da Ansätze?
Nee, also ich, wenn Sie mich jetzt sozusagen, wenn ich sozusagen politisch berate oder so, dann rate ich nicht, das als zentrales Thema zu politisieren. Weil ich glaube, es ist nicht gut politisierbar. Gut politisierbar sind die Demokratiefragen. Das ist, wissen Sie, weil das Ding ist, also vielleicht da könnten Heiner und ich vielleicht dann später gut drüber diskutieren. Ich bin natürlich sozusagen Arbeitskämpfen zugeneigt und sowas. Weil wir haben das doch alles gehabt. Jahrelang, Verdi bei Amazon, alle wissen, dass Amazon scheiß Arbeitsbedingungen gibt, liefert. Alle wissen das. Alle wissen, dass das furchtbare Arbeitsbedingungen der Gig-Economy sind. Dass Gorillas, wenn es einen Streik gibt, 300 Leute auf einmal entlässt. Alle wissen das. Es ändert überhaupt nichts. Also die historische Subjekt, es ändert nichts daran, dass das irgendeine Art von breiter Mobilisierung erzeugt. Deswegen glaube ich, man muss das deswegen nicht einfach schlucken oder gut finden, man muss irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass das offenbar trotz massiver Versuche der alten politischen, emanzipatorischen Kräfte, wenn man die so nennen will, da irgendwie das zu politisieren, dass das nicht gelungen ist. Ja? Wir müssen eher sowas verstehen wie, warum die Leute en gros wissen, dass Amazon schlecht ist, denken, dass Amazon schlecht ist, Amazon zum Teil hassen vielleicht sogar, aber trotzdem da einkaufen. Und es ist sozusagen, das ist nur für eine sehr eindimensionale Idee von menschlicher Subjektivität überhaupt ein Problem. Wir tun die ganze Zeit widersprüchliche Dinge. Und die Idee, dass irgendwie immer Widersprüche findet in den Herangehensweisen der Leute, dass das dann automatisch dazu führt, dass versucht wird, die zu lösen, das ist offenbar da nicht der Fall. Ist auch grundsätzlich, glaube ich, nicht per se zu erwarten. Und wird natürlich da dann noch durch die beschriebenen sozusagen Blockaden verschärft. Ich hoffe, ich habe die Frage so richtig adressiert. Das ist natürlich eine total tolle Frage, weil dann könnten Sie, also die nach dem Wachstum und wo geht's als nächstes hin, weil da könnten wir jetzt alle heimgehen und dann sozusagen eine Investmententscheidung treffen. Ne? Ich fürchte, da sollten Sie dann vielleicht doch nicht auf die Soziologie hören. Das ist vielleicht doch nicht unsere Stärke, aber ja, also also zum einen ist es so, man muss sich keine Sorgen machen um diese Unternehmen, weil die von Kapitalnehmern, von Unternehmen, die Investitionen attraktivieren, zu einem großen Teil selbst halt zu Investoren geworden sind. Ne? Also ein Großteil des Risikokapitalgeschehens in den vorbörslichen Märkten wird getrieben von diesen wenigen Unternehmen selbst, weil die überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Dass sie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, ist aber ein guter Hinweis darauf, dass es das Problem gibt, das Sie beschrieben haben. Nämlich, dass diese Märkte zwar im Prinzip auch weiter expandierbar sind und ja auch massiv expandiert haben durch Akquisitionen, durch die Subventionierung von Dienstleistungen verschiedenster Art, dass aber gleichzeitig, und ich glaube, da spielt die politische Entwicklung in Europa und in den USA schon eine wirklich große Rolle, diese Unternehmen auch wissen, dass diese Art von Expansionslogik so nicht mehr sozusagen, die steht jetzt unter Beobachtung. Und die europäische Idee ist, die steht auch tatsächlich unter Dauerbeobachtung. Ich will jetzt gar nicht sagen, das funktioniert dann alles ganz toll und so. Das ist natürlich erstmal eine Containment-Strategie. Sagt bloß nicht noch mehr. Jetzt erstmal jede Akquisition angucken, bevor die einfach passiert und so. Aber da ist was zu einem Ende gekommen. Und wir sehen dann, dass jetzt halt ne, Raumfahrt, Metaverse, ja, so. Und natürlich in irgendwelche bekloppten, weiter bestehenden Sekundärmärkte. E-Scooter und so. Und ne? Also so, es gibt schon Outlets für dieses Kapital. Im Moment, und das muss man halt auch sehen, stehen jetzt in Bezug auf die Investitionen, die Attraktivierung von Kapital im globalen Maßstab, die großen Meta-Plattformen vor allem deswegen so gut da in den letzten 10 Jahren, weil die anderen auch so schlecht dastehen. Also das muss man auch ganz klar sehen. Das ist sozusagen, das ist das, was ich meine, wenn ich betone, das passiert alles im Kontext von einem wachstumsschwachen Kapitalismus, der sozusagen bestimmte Renditeerwartungen bedienen muss, ja, weil, keine Ahnung, irgendwelche Pensionsfonds halt 3% oder x% Wachstum versprochen haben, die Märkte aber unter diesem Wachstumssatz liegen. Und dann sozusagen geht's zur Sache und dann entstehen diese Märkte, die eben so radikal expandieren können, weil letztlich Kapital unknapp ist. Und das, also ich würde das für, wenn ich jetzt ein Freund des Kapitalismus wäre, ja, also so vielleicht so ein Ordoliberaler oder so, ja, der irgendwie sagt so, prinzipiell ist das ja gut, Wohlstand für die Leute und so weiter, Ausbeutung kriegen wir alles in den Griff, würde ich, glaube ich, den digitalen Kapitalismus einfach als sozusagen ein, in bestimmter Hinsicht, was gerade diese Kapitallogiken, ein absurdes System beschreiben, denn es ist so, wie Sie das richtig gesagt haben, das sind in der Breite keine wachstumsgenerierenden Geschäftsmodelle. Das sind Modelle der Extraktion. Und aus diesen Extraktionslogiken ergeben sich dann als Offspring, weil das Geld dann wieder irgendwo hin muss und so weiter, ergeben sich dann diese seltsamen Märkte, wie Uber oder so. 10 Jahre nie weniger als 1 Milliarde Dollar im Jahr verloren, meistens viel, viel mehr. Noch nie Gewinn gemacht. Bit steht trotzdem weiter. Ja, das ist sozusagen die Dynamik, die wir haben. Okay.
Genau, die Zeit geht langsam leider dem Ende entgegen. Deswegen müssen wir hier an dieser Stelle enden. Ich habe die freudige Ehre, die noch zum als kleine Aufmerksamkeit eine kleine
digitaler Kapitel.
Ein Spoiler, es ist nicht dein Buch zu überreichen. Und jetzt gibt es noch Ankündigungen für den nächsten Ablauf.
Dankeschön.
Vielen Dank für deinen Beitrag und die Fragen.